Willkommen im Future Leaders Podcast, dem Podcast für junge Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Ich bin Mona Fries, euer Host, und möchte gemeinsam mit euch die Führung der Zukunft gestalten.
Heute spreche ich mit Ingrid Wick. Sie war sich schon von klein auf sicher, dass sie mal das Familienunternehmen führen würde. Nachdem die Übergabe dann aber, wie sie selber sagt, kläglich gescheitert ist, hat sie Konzernkarriere gemacht, inklusive Geschäftsführung. Weil ihr das Thema Unternehmensnachfolge aber so am Herzen liegt, ist sie heute selbstständig und begleitet Familienunternehmen bei diesem Prozess, um genau die Konsequenzen zu verhindern, die sie selbst erlebt hat. Wir sprechen über ihre Führungserfahrung im Konzern, die gescheiterte Unternehmensnachfolge, über das, was Nachfolger beachten sollten und darüber, was Führungskräfte generell aus ihrer Erfahrung lernen können. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist, Ingrid. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und du heute hier bei mir im Podcast bist.
Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung, liebe Mona. Und auch, dass ich über das mir so wichtige Thema der Unternehmensnachfolge sprechen darf.
Ja, sehr gerne. Total spannendes Thema. Es ist ganz witzig, dass bei mir jetzt gerade mehrere mit diesem Thema tatsächlich im Podcast sind. Und vorher war das noch so gar nicht in meinem Orbit. Und plötzlich hat es einfach gepasst. Es sollte so sein. Voll cool. Magst du direkt zu Beginn einfach mal kurz ein bisschen erzählen, wer du bist, was ist so dein Background, vielleicht auch wie bist du in Führung direkt gekommen?
Gern. Ja, Ingrid Wick, mein Name, bin, wie man vielleicht hört, am Dialekt aus Österreich und auch wenn ich probiere, Hochdeutsch zu sprechen, bin eine, ich sag's gleich, gescheiterte Nachfolgerin, groß geworden in einem Familienunternehmen, das ich eigentlich immer übernehmen wollte, bevor der Schritt war, dass ich ins Familienunternehmen gegangen bin, einfach klassische Ausbildung, habe studiert, habe dann in verschiedenen Agenturen gearbeitet und dann kam der Moment, wo es dann geheißen hat, so kommst du ins Familienunternehmen und wo ich dann aber auch wieder raus bin, aber das können wir dann gerne nachher noch besprechen. Und ja, am Schluss habe ich dann Konzernkarriere gemacht, war 8,5 Jahre in einem Konzern. Und von der Mitarbeiterin dann zur zweifach Geschäftsführerin raufgearbeitet und dann einen Cut gemacht in meinem Leben. Und jetzt bin ich selbstständig und beschäftige mich eben mit dem Thema Unternehmensberatung und da speziell mit der Unternehmensnachfolge.
Total spannend. Ich fand es total interessant, als wir da schon im Vorgespräch auch drüber geredet haben oder als ich das von dir erfahren habe, ne, dass du quasi aus der gescheiterten Übernahme oder Übergabe da jetzt eine Selbstständigkeit draus gemacht hast, finde ich total toll, weil das zeigt ja auch, dass dir das ein super wichtiges Thema ist und dich ja offensichtlich nachhaltig beschäftigt hat, auch wenn du zwischenzeitlich noch Konzernkarriere gemacht hast. Also super spannend, freue ich mich schon total drauf, da genauer drauf einzugehen. Du hast ja gerade gesagt, dass du deine Konzernkarriere gemacht hast und da selber auch Führungskraft warst. Wie lief das denn da ab? War das geplant, als du dann gesagt hast, ich mache erstmal Konzernkarriere, ich möchte trotzdem Führungskraft sein, oder hat sich das alles so ergeben?
Also es war schon immer mein Wunsch eigentlich und meine Intention, Menschen zu führen, einfach da aus der eigenen Motivation raus Menschen zu begleiten, Menschen zu entwickeln, Dinge gemeinsam voranzubringen. Und ich habe angefangen als eigene Abteilung, neu gegründete Position sozusagen, und die sich dann über die Jahre hinweg einfach immer besser entwickelt hat. Und irgendwann dann kam der Switch, okay, ich war dort Marketingleiterin für einen Bereich und dann, okay, weg von der Marketingleitung, rauf in die Geschäftsführung und dann natürlich mehr Verantwortung, mehr Mitarbeitende zu führen und mehr Teams. Und war eigentlich schon immer mein Ziel, hier in die Führung zu gehen, bewusst in die Führung zu gehen.
Voll cool. Hast du da irgendwelche speziellen Sachen gemacht, wenn du dir so bewusst damit umgegangen bist? Also vorher dich schon darauf vorbereitet auf irgendeine Art und Weise?
Also wenn man in so einem Konzern ist, wie es vielleicht einige kennen, hat man ja die verschiedensten Führungskräfteentwicklungsprogramme und Coachings und dergleichen und habe da immer Ausbildungen gemacht, Weiterbildungen gemacht und mich auf verschiedenste Situationen, die dann einfach gekommen sind, vorbereitet. Und wie ich dann in die Geschäftsführerrolle gekommen bin, dann bewusst nochmal wirklich im Einzelsetting zu schauen, Coaching, okay, was brauche ich noch, wo gibt es vielleicht blinde Flecken? Und eines der wichtigsten Dinge, die ich so in meinem Führungsalltag gelernt habe, ist, also wenn man führen will, muss man als erstes bei sich selbst anfangen. Also das Thema Selbstführung und Selbstreflexion ist einfach was, was mich sehr beschäftigt hat und wo ich vieles noch dazugelernt habe und was wirklich, glaube ich, die Basis einer guten Führungskraft ist.
Ich glaube, das wird auch total unterschätzt, ne, wenn man sich erstmal anfängt, damit zu beschäftigen, wie viel man dann doch nochmal an sich selbst arbeiten darf um überhaupt andere Leute zu führen.
Ja, und wie viel man dann draufkommt, welche Dynamiken in einem ruhen und welche Vorurteile und welche Dinge einen einfach beschäftigen und warum man in mancher Situation so reagiert und mancher so. Also ja, da gibt es einen großen Bereich.
Ja, voll spannend, dass du das sagst, weil tatsächlich war das bei mir bei der ersten Führungskräfte-Weiterbildung, die ich gemacht habe, auch so der größte Aha-Effekt, dieses, was sind meine eigenen Werte, was sind meine eigenen Stärken, warum reagiere ich in diesen Situationen so, wie ich reagiere, warum stören mich manche Sachen massiv und andere nicht so, also so dieses, wie ticke ich selbst eigentlich erstmal zu verstehen, war bei mir damals auch so ein krasser Aha-Effekt und das habe ich vorher auch, ne, wie du sagst, gar nicht so erwartet. Dieses, was entdecke ich hier eigentlich gerade? Und auch von der Führungskräfteentwicklung hatte ich das vorher nicht so erwartet, dass es jetzt darum irgendwie geht, geschweige denn, dass das in irgendeiner Form irgendwie wichtig ist dafür. Ne? Also, dass es generell wichtig ist, okay, ja, aber dass es dafür so wichtig ist. Aber ja, ist es auf jeden Fall, deswegen voll gut.
Ja, da lernt man viel dazu, wenn man sich selbst kennenlernt.
Ja.
Nicht immer positiv.
Es tut manchmal ja, genau, es tut halt echt auch manchmal weh.
Und man kann dann auch vieles davon auch im Privatleben anwenden, ne? Das muss man dann auch sagen. Wenn man sich kennenlernt in Führungskräfteentwicklung, wo es um Selbstreflexion geht, dann lernt man auch vieles für den privaten Bereich dazu.
Ja, total, weil es lässt sich ja auch gar nicht so trennen, ne? Diese Person, die man ist, die ist man, natürlich hat man unterschiedliche Facetten und man trägt vielleicht mal unterschiedliche Hüte oder Masken oder wie auch immer man das nennen will. Und manche Sachen sind im privaten Setting anders ausgeprägt als im beruflichen Setting und umgekehrt. Aber prinzipiell bin ich ja immer dieselbe Person. Das heißt, die Dinge, die mich antreiben oder die mich bewegen, die bewegen mich in beiden Settings und die beeinflussen mich auch in beiden Settings. Also was waren denn da jetzt im Thema Führung im Konzern noch deine größten Herausforderungen? Vielleicht auch gerade beim Einstieg?
Ja, beim Einstieg war es tatsächlich auch der Rollenwechsel, ja, also von der, wie soll ich sagen, lustig bespaßenden Marketingrolle, ja, das halt immer viel offener, viel kreativer, also im Marketing darf man dann doch ein bisschen anders sein, wie vielleicht in einer Geschäftsführungsfunktion, also für mich da einfach dieser Rollenwechsel in einem schon bestehenden Struktur zu haben, das heißt, sie haben mich ja alle schon gekannt, ja, aber einfach in einer anderen Rolle zu wachsen, das war sicherlich eines der Herausforderungen, wobei ich da sagen muss, also ich bin mir selbst treu geblieben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sagt, okay, also nur weil ich jetzt eine andere Rolle habe, verändere ich nicht meine Personality, ja, und war immer eine sehr empathische Führungskraft und eine sehr offene und direkte Führungskraft und das auch dann in der Geschäftsführungsrolle. Aber nichtsdestotrotz verändert sich die Rolle, auch weil man andere Stakeholder dazu kriegt. Man hat vielleicht jetzt auch mit einer noch höheren Ebene zu tun. Bei mir war es dann die Vorstandsebene und da ist dann natürlich kommen andere Dinge auf einen zu. Also einfach dieses veränderte Rollenverständnis war sicherlich eines der Herausforderungen am Anfang und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich mir dann einen Coach zur Seite genommen und habe gesagt, okay, das ist die Situation, auf was müssen wir achten, wie können wir damit umgehen, wie sind die Themen, die einfach mal auf einen zukommen und das war gut so, das war gut und das ist dann auch relativ schnell hat sich das gut eingependelt.
Ja, das glaube ich dir, dass das in so einem, gerade so einem Switch halt enorm viel bringt, da im 1:1 nochmal drauf zu gucken, weil klar, ne, also wenn du in einem bestehenden System so einen krassen Rollenwechsel machst, da authentisch zu bleiben, sich selbst treu zu bleiben, aber trotzdem den neuen Anforderungen an deine Rolle gerecht zu werden, stelle ich mir enorm schwierig vor. Also das ist schon eine krasse Herausforderung.
Ja, und man muss dazu auch noch sagen, ich war in einem sehr konservativen Bereich tätig, war in einem sehr männlich dominierten Bereich. Und da bist du sowieso als junge Frau, junge Führungskraft, sind das dann sowieso nochmal ganz andere Herausforderungen, die du dann hast und leisten musst. Und da wird dann vielleicht doch mal ein Stückchen mehr verlangt von dir und nochmal genauer hingeschaut, wie bei manch anderen, der schon Jahre oder Jahrzehnte da ist.
Ja. Wie bist du damit dann umgegangen? Weil das ist ja natürlich nochmal doppelt krass.
Ja, viel geredet, viel reflektiert. Ich hatte meine Verbündeten. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich Verbündete sucht in so einer Rolle, mit dem man sich austauschen kann. Und das waren nicht immer nur Frauen, muss man sagen. Es waren auch junge männliche Führungskräfte, die ähnliche Situation hatten oder in ähnlichen Herausforderungen standen. Und das tut dann schon gut, wenn man da einfach für sich reflektiert, hinschaut und bespricht.
Waren die dann auch bei euch im Konzern oder wie hast du quasi die Connections gehabt?
Sowohl als auch. Also es waren Kollegen im Konzern, also Großkonzern gewesen. Also da hat man beruflich nicht immer sozusagen, also operativ nicht die Überschneidungspunkte, aber halt im Führungsteam die Überschneidungspunkte. Aber es war auch extern. Also Freunde von mir oder gute Freundinnen von mir, da waren immer dann die da, die für Ratschläge gut waren. Und eben auch das Coaching. Ja. Das war halt wirklich das erste Jahr meiner Geschäftsführungsfunktion, habe ich wirklich regelmäßig mir da die externe Brille aufgesetzen lassen von meiner Coachin. Und das war gut so.
Mhm. Ja, voll gut. Also hast du dir die vorher schon gesucht oder in der Rolle dann gemerkt, okay, das geht so alleine nicht?
Eigentlich in der Rolle dann, dass ich für mich gemerkt habe, okay, für diesen Wechsel möchte ich eigentlich da ein bisschen eine Begleitung haben. Und wie es dann soweit geworden ist, also ich glaube 2-3 Monate davor war dann der erste Termin und dann halt wirklich regelmäßig so Monatsabständen haben wir dann die Themen besprochen.
Voll gut. Also ich finde es total wichtig, sich da so einen Sparringspartner zu suchen, der auch zu einem passt und da dann unterstützen kann.
Ja, das ist wirklich, also du hast gerade was Richtiges gesagt, der zu einem passt. Ja. Zuvor hatte ich einen anderen Coach und da habe ich dann schnell gemerkt, nein, wir harmonieren nicht. Ja. Und das ist, glaube ich, was entscheidend, das, was man so mitgeben kann. Also wenn man das Gefühl hat, der Coach ist nicht auf der gleichen Wellenlänge und dann sollte man wechseln, ja, aufs Bauchgefühl hören. Das war eins meiner Learnings. Voll. Und sagen, okay, ich nehme den anderen, wir harmonieren nicht. Und ich glaube, da ist auch kein Coach böse, ja, sondern das ist halt einfach so, ja, zwischenmenschlich. Mit manchen Leuten versteht man sich besser und mit anderen nicht halt so gut. Manchmal muss man das einfach tolerieren, ja. Gerade im Business muss man sagen, okay, ich komme mit dem Menschen zurecht. Aber wenn es um so eine innige Beziehung zu einem Coach geht, da ist es wichtig, dass man da den oder diejenige aussucht, die zu einem passt.
Voll. Ich finde es schon fair, wenn man sagt, okay, ne, also gerade im Coaching gibt es ja schon auch so Sachen, wo es selber halt auch super anstrengend für einen ist, ne? Also das darf ja schon auch sein. Und wie du sagst, dass einem jemand dann auch wirklich mal den Spiegel vorhält. Und das ist halt manchmal unbequem. Aber ich finde, das darf man nicht verwechseln mit diesem, passt diese Person zu mir, fühle ich mich hier auch wohl, ne? Also bin ich auch bereit, Sachen zu öffnen. Und du weißt, glaube ich, was ich meine, aber nur für alle, die zuhören, ne? Es geht nicht darum, jemanden zu finden, der dir das sagt, was du hören willst, weil ein guter Coach wird dir nicht sagen, das, was du hören willst, sondern wird dich nämlich genau mit der Nase da drauf stoßen, wo es weh tut. Nicht immer, Erfolge dürfen auch in einer Coaching-Beziehung gefeiert werden, aber nichtsdestotrotz gehört es natürlich zur Aufgabe auch dazu, aber es muss halt auf einer Wellenlänge funktionieren und es muss halt einfach viben. Das finde ich schon noch einen wichtigen Punkt. Ja. Und ja, da dann auch so konsequent zu sein und zu sagen, nee, mit dir nicht, aber das heißt nicht, dass Coaching gescheitert ist, sondern dass wir einfach nicht zusammenpassen und ich mir jemand anders suche.
Genau.
Mhm. Hattest du sonst noch andere Herausforderungen, mit denen du da umgehen musstest?
Also das war halt am Anfang. Ich hatte sonst prinzipiell von den Themen her in meiner Geschäftsführungsrolle waren doch einige sehr fordernde. Also Thema Restrukturierungen, Thema eine Post-Merger-Integration, die wir da auch hatten, ja, war da in einem Bereich, der momentan sehr im Wandel ist, im Energiebereich, ja, wo einfach sehr viel Veränderungen sind. Haben wir ein Unternehmen gekauft und das auch einzugliedern, ein kleines Unternehmen in den Konzern. Und das war sicherlich eins der spannenden Dinge, wenn man sagt, okay, man hat so ein bestehendes Team mit 10 Mitarbeitern, die es gewohnt sind, sehr frei zu arbeiten, sehr ja, ihr Ding zu machen, aber schon zusammenzuarbeiten und auch das gut machen. Und auf einmal werden sie an einen Großkonzern angedockt, ja, sozusagen. Und da gibt es halt andere Richtlinien und ein anderes Mindset, was den Konzern betrifft. Und da sozusagen die Mitarbeiter mitzunehmen und in den Konzern bestmöglich zu integrieren, war ein sehr spannender Transformationsprozess. Und unterm Strich ist das auch dann gut gegangen. Ne?
Voll gut. Ja, Transformation ist ja generell immer was echt schwierig ist, auch als Führungskraft zu navigieren, ne? Und dann noch als Geschäftsführung. Da hast du ja alle nochmal unter dir, ne? Die du mit navigieren musst.
Ja, aber auch da ist für mich, also je klarer man kommuniziert und je klarer man in seinen Aussagen ist und desto besser ist es für den Mitarbeiter. Und ich war da nie Fan davon, Sachen zu beschönigen oder Sachen ihnen zu verschweigen, ja, weil unterm Strich ist das nicht gut, ja. Und deswegen, je klarer man als Führungskraft ist und je klarer man in seiner Kommunikation ist, umso besser ist es für die Mitarbeiter meiner Meinung nach.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ne, das, was den Leuten am meisten wehtut, ne? Also als Mitarbeiter da zu sitzen und zu wissen, hier passiert was, aber ich habe keine Ahnung was, ich weiß nicht, inwiefern mich das betrifft, ich weiß nicht, wann ich wieder Informationen bekomme, ich weiß nicht, warum wir das hier überhaupt machen, in meinen Augen macht das gar keinen Sinn. Also die Leute so in eine Unsicherheit zu stürzen, ohne irgendwie irgendwas zu sagen, ist halt das, was am meisten dann bleibt auch bei den Leuten.
Ja, und gerade wenn es halt schwierige Themen sind, ja, dann ist es noch wichtiger. Und wir glauben immer, ja, wir haben sie eine E-Mail geschrieben und haben sie ihnen einmal gesagt, aber damit ist es nicht getan. Der Flurfunk, der beginnt dann schnell zu sprechen und da muss man halt dann wirklich präsent sein und mitsprechen und also erklären und aufklären und dann funktioniert das auch.
Ja, ist, glaube ich, auf jeden Fall ein großes Thema bei Transformation, dass man dann wirklich auf die Kommunikation achtet.
Ja.
Spannend, da hast du ja schon viele Transformationen mitgemacht.
Ja, schon, ist irgendwie so, ich mag Abwechslung, ich mag Veränderung und ich glaube, das ist auch das, warum ich gesagt habe, ich widme mich dem Thema der Unternehmensnachfolge, weil da geht es auch um Veränderung, da geht es um was Neues, da geht es um Transformation, es geht um Change Management, es geht um Rollen, es geht um ja, Konfliktmanagement, also viele Dinge, die da drinnen stecken in diesem Thema.
Ja. In deinem Fall war es ja dann so, dass die Transformation, die ihr eigentlich machen wolltet, nicht geklappt hat, ne?
Richtig.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Kläglich gescheitert, würde ich das nennen.
Oh je.
Ja, also die Geschichte ist, glaube ich, ganz interessant, deswegen hole ich ein bisschen aus. Also bereits in meiner Abi-Zeitung, heißt das ja in Deutschland, bei uns heißt das Matura-Zeitung, steht bei Berufswunsch, was willst du werden, Chefin?
Und, finde ich super übrigens.
Ja, und es war immer mein Wunsch, das Familienunternehmen einfach zu übernehmen. Und wie es halt so ist, man macht halt zuerst Erfahrungen außerhalb des Familienunternehmens. Und habe studiert, habe verschiedenste Jobs gehabt und bin dann 2013 in Karenz gegangen mit meinem Sohn. Und dann nach 8, 10 Wochen habe ich gemerkt, boah, ich habe irgendwie Baby-Burnout. Ja. Mir fehlt das Arbeiten. Ich habe immer gern gearbeitet und mir fehlen die Menschen und ich brauche eine Beschäftigung. Und das ist was, das kann man sich heutzutage nicht vorstellen. Also so ein Mann ist jetzt 13. Vor 13 Jahren war das Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice und Flexibilität und Teilzeit und Gleitzeit und was auch immer, ja, nicht wirklich vorhanden. Ja. Unternehmen seltenst, dass man was gefunden hat. Und da war halt der einfache Weg zu sagen, okay, ich steige in so Familienunternehmen ein, weil da hat man mir die Möglichkeit gegeben oder ich habe mir einfach die Möglichkeit genommen, sozusagen flexibel zu arbeiten und bin dann eigentlich da eingestiegen. Wirklich aus der Not heraus, weil ich arbeiten wollte und es sonst keine Optionen gegeben hat. Also ein bisschen früher eigentlich, wie ich es ursprünglich geplant hätte noch gerne 1-2 Jahre Berufserfahrung gemacht, aber es hat sich dann halt so ergeben. Und habe dann mitgearbeitet und Projekte geleitet und die Diskussionen sind aber eigentlich von Anfang an da gewesen, also innerhalb der Familie, also wir hatten auch eine etwas schwierige Konstellation, Vater und Onkel, sozusagen aus der Seniorengeneration und drei Nachfolger in der Junior-Generation sozusagen und alle waren wir im Unternehmen tätig und ja, es war von Anfang an einfach sehr schwierig. Es war nicht klar, wer was will. Es war zwischen den zwei Brüdern schon sehr viel, ja, verhärtete Fronten da. Ich sage immer, das hat in der Sandkiste schon angefangen bei den zwei, wer denn die Schaufel kriegt. Und das hat sich halt über die Jahre hinweg so, ja, gefestigt, dass jeder seinen Bereich hatte. Und wie dann die Nachfolge angestanden ist, sind halt die Bereiche etwas aufgeweicht worden, verändert worden. Auch da hat das Thema Digitalisierung, Effizienzsteigerung und Co. mitgewirkt, dass auf einmal nicht mehr so zwei Bereiche waren und jeder hatte seinen, sondern die Verflechtungen einfach gekommen sind. Ja. Und das einfach kombiniert mit ganz unklaren Rollen der Nachfolgegeneration hat zu massivsten Konflikten geführt. Also es gab kein Meeting, was produktiv gelaufen ist. Meetings haben klassisch ausgeschieden. Nach 10 Minuten ist der Erste aufgestanden und gegangen oder irgendwer hat herumgeschrien und diskutiert. Und ja, nach 2,5 Jahren dieses Intermezzos, ja, und es war ein Intermezzo, weil ich habe nicht nur einmal am Abend heulend bin ich da gesessen und gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, habe ich dann wirklich beschlossen zu sagen, ich gehe. Ja. Das ist nicht das, wie ich es mir vorstelle. Es geht nicht um das Unternehmen, es geht nicht darum, etwas gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich kann so nicht mehr, möchte ich einfach nicht mehr. Ja, und bin dann ausgestiegen und dann war eigentlich nur eine kurze Pause, einen Monat und dann habe ich im Konzern angefangen. Und ja, dann habe ich im Konzern meinen Weg gemacht und bis ich dann sozusagen dort den Cut gemacht habe und mir gesagt habe, ich möchte jetzt wirklich was machen, wo ich was bewirken kann. Also Da sind wir wieder bei der Selbstreflexion. Das ist wirklich eins der Dinge, wo ich sage, ich möchte was bewirken. Es muss einen Sinn haben für mich. Und deswegen sage ich, wenn ich nur einen Nachfolger davor bewahren kann, das zu erleben, was ich erlebt habe, dann bin ich schon glücklich, weil ich möchte einfach andere davor bewahren, wenn man mit mir zusammenarbeitet, die Fehler zu machen, was man einfach in der Nachfolge machen kann und sensibilisieren auf das Thema.
Voll. Also wie war das bei euch? Hattet ihr jemand von externen damit drin damals oder habt ihr versucht, das alles intern zu machen und das ist mit daran gescheitert?
Also wir hatten einen Berater, in Österreich ist klassisch der Steuerberater, der das macht.
Mhm.
Wie man vielleicht vermuten kann, ist er jetzt nicht unbedingt die Person, wenn es darum geht, Rollen zu klären, Dynamiken zu klären, Konflikte zu lösen. Und somit war das einfach die falsche Person, die den Prozess eigentlich begleitet hat. Und wie es dann schon komplett eskaliert war, war dann einmal das Thema, okay, nehmen wir uns einen Mediator dazu. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, da hat die ältere Generation etwas geblockt. Wollten sie nicht, weil wir haben ja keine Probleme, war dann die Aussage.
Clearly.
Und somit war das dann irgendwie vom Tisch, ja, dass es einen Mediator gibt. Und im Endeffekt muss ich sagen, auch hier rückblickend für mich, ich hätte mir wahrscheinlich jemand für mich nehmen sollen. Ich hätte mir einen Coach nehmen sollen, der mich unterstützt, egal was die anderen machen, wäre eine Lösung gewesen. Ob es das Unternehmen dann heute in der Form noch geben wird, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch nicht, wenn die Konflikte so eskaliert sind, wie sie am Schluss eskaliert sind. Aber ich hätte für mich vielleicht den Prozess besser steuern können.
Ja klar, ich meine, das ist ja auch total krass, ne? Diese generell Familienkonstellation dann in der Arbeit auch noch. Das bringt ja auch nochmal Dynamiken, die man vielleicht in der Familie sowieso schon hat, mit in den Arbeitskontext. Dann, wenn man unterschiedliche Vorstellungen hat, die aber nicht richtig artikuliert werden, beziehungsweise von den anderen vielleicht nicht richtig anerkannt oder für voll genommen werden und sowas. Das bringt ja so eine krasse Komplexität in dieses ganze Thema rein. Ich meine, Übergaben generell an sich sind ja schon nicht ohne, ne? Ohne dieses Familienthema mit dazu. Und wenn das noch damit reinkommt und dann sowieso schon, wie du gerade gesagt hast, verhärtete Fronten zwischen denen, die eigentlich jetzt gerade noch das Zepter in der Hand haben, ultra schwierig. Du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, ne, so diese Erwartungshaltung, Rollendefinition, das sind ja alles Sachen, die du jetzt machst, richtig? Also wenn du jetzt mit jemandem die Begleitung machst, wie würdest du es denn besser machen?
Ich habe mich jetzt einmal fokussiert auf die Nachfolger, ja, auf die nachfolgende Generation, weil ich mich zu der doch noch eher dazugehörig fühle und ich sie einfach auch noch besser kenne, ja, wie die Boomer-Generation, die natürlich auch mitberaten wird. Aber ich glaube, für die Zukunft ist es einfach so, der Nachfolger ist die Zukunft und möchte den bestmöglich begleiten. Und deswegen ist da eigentlich der Schwerpunkt bei der jungen Generation. Was machen wir oder was mache ich mit ihnen? Wir schauen uns einmal an, okay, ist es wirklich das Richtige, das Familienunternehmen zu übernehmen? Weil oft wird man ja als Nachfolger einfach auch reingedrängt. Du musst das jetzt so übernehmen, weil du bist der Nachfolger, ja. Und die Erwartungshaltung der Eltern ist einfach da, dass die nachfolgende Generation das wie selbstverständlich übernimmt, ja. Das war natürlich, die Generation davor hat das meistens müssen, ja, muss man ganz offen sagen, aber mittlerweile ist das einfach nicht mehr so. Das heißt, das ist einmal so der erste Punkt, wo man hinschaut, ist es das, was ich mir vorstelle, will ich eine Führungsverantwortung übernehmen, ist mir bewusst, was es heißt, an der Spitze eines Unternehmens zu stehen, ist es das oder will ich ganz was anderes machen? Also da einfach für sich einmal zu klären, ist es eine Ja-Nein-Entscheidung, gehe ich den Weg ins Familienunternehmen oder gehe ich den Weg in eine andere Richtung, die auch okay sein muss. Das muss der Senior-Generation dann bewusst sein, wenn man diese Entscheidung trifft. Man hat so gemacht. Da gibt es dann verschiedene Dinge, die man machen kann. Okay, man setzt den Geschäftsführer rein und bleibt in einer Beiratsfunktion. Oder man sagt, okay, man veräußert das Unternehmen komplett. Oder man findet einen Mitarbeiter vielleicht, der das übernimmt. Also gibt es dann die verschiedensten Modelle, wenn niemand aus der Familie sozusagen übernehmen möchte.
Voll wichtig, dass du das noch mitbegleitest, weil das ist ja echt was. Also nicht nur im Familienunternehmen, sondern generell dieses Thema, will ich überhaupt Führungskraft sein?
Ja.
Das ja auch ganz viele Leute gar nicht hinterfragen, weil es so der nächste logische Schritt ist oder ne, ich will weiterkommen, also muss ich. Aber da ist es natürlich noch mal krasser, weil du diese Erwartungshaltung von zu Hause hast, die ja das Familienunternehmen betreffen und nicht nur deine eigene Karriere, wo es ja noch schwieriger ist zu sagen, nee, ich möchte das nicht.
Ja, genau. sind diese Kompetenzen da, ja? Muss ich sagen, also bin ich wirklich nur Nachfolger, weil ich Nachfolger bin, oder habe ich wirklich die Kompetenzen, die für diese Position einfach da sind? Weil ich vergleiche das immer, im Konzern würdest du ja auch nicht sagen, okay, der ist jetzt da und den setzen wir jetzt einfach auf die Position, ohne ihn zu qualifizieren. Und ähnlich ist das eben bei der Nachfolge.
Wobei das da ja manchmal in dem Sinne passiert, dass man den besten Experten auf eine Führungsrolle setzt, obwohl er quasi danach ganz andere Kompetenzen hat. Und wenn man es möchte, glaube ich, kann man viele Kompetenzen auch erlernen, aber dazu muss halt der Wille auch da sein.
Definitiv.
Aber ja, wichtiger Schritt.
Ja, also das ist so das Erste, dass wir uns anschauen, okay, die Ja-Nein-Entscheidung, will ich das nicht? Und dann geht es einfach wirklich darum, sich anzuschauen, okay, wie ist das Unternehmen, wie ist momentan die Zusammenarbeit mit der Seniorengeneration, sei es jetzt Mutter oder Vater, wie ist das, wo sind die Knackpunkte, welche Rolle hat jeder, wie ist mein Aufgabenbereich? Ja? Habe ich jetzt nur einen Teilbereich oder bin ich jetzt schon in der Geschäftsführungsfunktion? Und da einen ganz klaren Plan zu machen, was sind die nächsten Schritte oder wie gehen wir das an? Und man muss ja sagen, eine Übergabe, das ist ja nicht eine Sache, die dauert, okay, ein Jahr. Ja, das ist sehr kurz gegriffen, sondern eine Übergabe dauert in der Regel in Unternehmensnachfolge, reden wir von 3 bis 5 Jahren. Also vom ersten Gedanken, okay, ich muss jetzt dann mir überlegen, wie geht es mit meinem Unternehmen weiter, bis dann wirklich sozusagen dem Exit des Seniors mit der Klammer auf. Oft bleibt ein Senior in irgendeiner Funktion noch erhalten, aber so einmal das grobe Timing. Und ja, oft haben die nachfolgenden Generationen einfach so die Themen, ich bin anders in der Führung, wie mein Vater oder meine Mutter war. Ja. Sind natürlich noch sehr patriarchal geprägt und unsere Generation ist ja so die New Work Generation, wo einfach sinnhaftiges Arbeiten und freies Arbeiten viel wichtiger ist. Ja. Dann das Thema, welche Dynamiken sind zwischen den handelnden Parteien, zwischen mir und meinem Vater, vielleicht irgendein unausgesprochener Konflikt oder irgendein Thema, wenn es eine Zweierkonstellation ist. Schwieriger wird es, je mehr Handelnde, wenn dann noch, so wie bei mir war, Onkel dabei ist, Cousine dabei ist, Bruder dabei ist. Also wie komplex ist das System Familie im Kontext der Unternehmensführung dann? Das muss man sich einfach wirklich sukzessive die einzelnen Schritte anschauen.
Wenn du so größere Konstellationen hast, arbeitet ihr dann zusammen oder bist du vor allem mit einem der Personen quasi dann dabei?
Ich arbeite gerne zusammen. Also ich schaue mir am Anfang immer so die gesamte Konstellation an. Auch wer zum Beispiel massiv Einfluss hat, ist die Frau des Seniors. Meistens sind es Frauen. Ja. Also muss man ganz ehrlich sagen, die Generation ist noch sehr männlich dominiert in der Führung. Ja. Die Boomer, die jetzt gehen, sind meistens männlich und somit die Ehefrauen und sozusagen auch die Mütter der Nachfolger haben da oft großen Einfluss, also auch dahin zu schauen. Und arbeite da sozusagen gerne mit allem einmal und zu sagen, okay, um mir ein Bild zu verschaffen, wie ist die Situation in der Familie und auch im Unternehmen, nehme mir dann auch gern ein, zwei Führungskräfte her und schaue, okay, was sagen die zur Situation, wie nehmen die Situation wahr, um einfach da ein Bild zu bekommen. Es gibt aber auch die Variante, dass wirklich der Nachfolger sagt, okay, ich möchte eigentlich das nur für mich klären und für mich die Klarheit haben und ist dann ein Einzelcoaching, wo man nur den einen betreut. Auch die Möglichkeit gibt.
Ja, okay. Ja, fair enough. Ich meine, kommt ja auch immer drauf an. Man kann ja die Leute nur dann coachen, wenn sie dazu bereit sind, gecoacht zu werden.
Genau. Und das ist halt, muss man sagen, in der Seniorengeneration, ich habe es ja live miterlebt, wir haben kein Problem, sage ich dazu nur, oft das Mindset, das Coaching gleichzusetzen ist mit Therapie und Therapie ist irgendwie doch was Schlechtes und das hat irgendwie mit Schuldeingeständnis zu tun, dass man das alleine nicht hinkriegt, doch noch sehr verankert und das ist einfach in der Nachfolgegeneration nichts, weil ich nehme auch einen Fitnesstrainer oder einen Ernährungscoach und somit nehme ich mir auch einen Businesscoach, wenn ich ein Thema im Business habe. Und deswegen ist da die junge Generation deutlich zugänglicher.
Ja, voll gut. Und für die ist es natürlich auch relevanter, weil, wie du sagst, ne, sie sind ja die bleiben. Den anderen wird es sicherlich auch gut tun und es würde sicherlich helfen, wenn da alle am gleichen Strang ziehen in dem Sinne. Aber klar, die bleiben, sind ja die. Und dann verstehe ich schon, dass du auch sagst, das ist viel wichtiger, mit denen die Rollenklärung und so Sachen zu machen, wie dann mit der älteren Generation.
Genau.
Geht ihr dann auch so richtig rein und thematisiert quasi, wie sie das weitermachen wollen in Zukunft?
Also in die operativen Themen gehen wir sozusagen nicht rein, was jetzt das Unternehmen betrifft, aber in die persönliche Weiterentwicklung schauen wir natürlich hin, was jetzt gerade das Thema Führung betrifft, wo man dann sagt, okay, schau, du hast da vielleicht noch einen blinden Fleck in deinem Führungsverhalten oder wir sollten uns das Thema noch anschauen. Und das ist sicherlich einer der nächsten Schritte, wo man dann sagt, okay, das wäre gut, wenn wir uns das noch anschauen oder da kann ich dir das empfehlen, dass du da nochmal ein Coaching nimmst oder eine Ausbildung speziell zu diesem Thema. Also es ist dann nicht so, okay, dass du hast da ein Problem und löse es, ja? Sondern man schaut schon, dass das dann auf gute Beine gestellt ist, auch für die nächsten Jahre.
Ja, voll gut. Also das heißt, es ist so eine komplette Begleitung, ne, von Anfang an, diese Frage, will ich das überhaupt? Und dann, wie sind so die Rahmenbedingungen? Wer spielt hier wie mit rein? Was müssen wir beachten? Und dann, wie kannst du da jetzt alleine weitergehen?
Genau.
Im Endeffekt.
Gut zusammengefasst.
Schön. Ja, gut erklärt. Ja, ist total wichtig. Ich finde es voll spannend, weil das klingt jetzt alles so banal. Dabei, das ist gar nichts. Also ich finde immer, wenn man Coaching so erklärt, denkt man sich so, ja, ist ja irgendwie logisch. Zumindest, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt hat. Aber es ist halt nicht so im Operativen. Das geht halt total unter. Und man verliert sich da, glaube ich, auch in so Kleinigkeiten. Und auch dieses eine Struktur umbauen, sind wir wieder bei Transformation, ne? Die so lange Bestand hatte und vielleicht auch gerade im Familienunternehmen stelle ich mir vor, dass da ganz viele Emotionen an manchen Prozessen auch dranhängen. Sowas dann clean zu verändern, ist halt auch nochmal was anderes.
Absolut, absolut. Und es dauert halt einfach aus. Und das Problem ist, im Alltag schauen wir ja nicht darauf hin. Ja. Wir sind im Operativen gefangen und wir müssen funktionieren, wir müssen Zahlen liefern und ist super, ja, aber wenn die zwischenmenschliche Seite nicht passt, wird das irgendwann auch mal leiden. Und deswegen muss man sich gerade in solchen Prozessen so klar sein, ja, was ist meine Aufgabe, wie weit darf ich wirken, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da wirklich bewusst die Zeit nimmt, hinschaut und erkennt dann auch, okay, wie kann ich was verändern, weil das ist auch ein großes Thema, ja, Veränderung. Diese klassische Aussage kennen wir allen, das haben wir doch schon immer so gemacht. Warum musst du das jetzt verändern, mein Sohn? Ja. Das war erfolgreich die letzten 30 Jahre.
Ja, genau. Das hat doch sonst auch funktioniert. Was willst du da jetzt verändern?
Und da einfach Argumente zu finden, den Senior mitzunehmen, aber auch sozusagen eine gewisse Freiheit für den Nachfolger zu schaffen. Das sind halt so die klassischen Themen, die einfach in jeder Nachfolge mitspielen. Ne?
Hast du so ein Best Practice, das man auf jeden Fall immer machen sollte?
Also ich glaube, eines der Kerndinge in jeder Nachfolge ist, offen, ehrlich, direkt miteinander reden und speziell auch jene Gespräche führen, wo man glaubt, boah, das kann ich nicht und traue ich mich nicht und er ist ja mein Vater, weil das kommt dann natürlich dann noch zu, dass man so ein bisschen das beschützt und sagt, boah, ich kann ja nicht meinem Vater sagen, dass das alles ein Blödsinn war, sondern genau die Sachen halt im angemessenen Ton und in einem guten Setting und halt gut vorbereitet und auf eine konstruktive Ebene heruntergebrochen, raus aus der Emotion, die Dinge einfach anzusprechen, weil alles, was irgendwie unter den Teppich gekehrt wird und liegen bleibt, das ist pures Gift für eine Nachfolge.
Ja, voll. Und dann ja auch auf lange Sicht auf die Beziehung, ne? Weil wenn ich es nicht anspreche, dann geht der Senior unter Umständen raus, ich stelle es dann um, es wird nicht besprochen, dann gibt es ja auch Frust auf beiden Seiten. Und wenn man da nicht drüber redet, explodiert das ganz gerne mal.
Yep. Ja. Deswegen reden, offen miteinander reden und die unangenehmen Themen ansprechen, das wären so die Dinge, wo ich sage, okay, das ist mal eine gute Basis.
Bist du im Zweifelsfall dann auch bei so Gesprächen dabei, wenn man vorher schon weiß, das wird jetzt schwierig?
Ja.
Okay.
Also ich bereite mich dann je nachdem meistens mit dem Nachfolger vor und bin dann aber so mit der externen Brille als Mediator oder als neutraler Dritter dabei, um einfach zwischen den Fronten, wenn sie wirklich verhärtet sind, zu vermitteln.
Ja, voll gut. Nehmen die Senioren dich dann auch wirklich als neutral war, weil du ja eigentlich mit der Nachfolgegeneration arbeitest? Oder ist es dann quasi 2 gegen 1?
Sie nehmen mich insofern als neutrale Person oder unterstützende Person wahr, weil ihnen ja das Lebenswerk, was sie erschaffen haben, wichtig ist. Und ihnen wichtig ist, dass das bestmöglich weitergetragen wird. Und sie sehen für sich vielleicht nicht die Sinnhaftigkeit, dass sie mit mir arbeiten, aber sie sehen schon, dass die nachfolgende Generation die Unterstützung braucht oder dass das gut ist für sie. Und deswegen hatte ich noch nie irgendwie das Thema, dass ich da als negativ empfunden wurde oder sonst was, sondern wirklich als Unterstützung für die Situation und als Hilfe, das bestmöglich über die Bühne zu bringen.
Okay, voll gut. Ja, weil wenn sowas verhärtet ist, ne, kann das natürlich dann auch nochmal schwieriger werden, wenn man dann so das Gefühl hat, weiß ich nicht, irgendjemand fühlt sich auf die Füße getreten, weil er rausgedrängt wird oder irgendwie sowas. Aber klar, wenn klar ist, das Best Interest ist ja eigentlich das Unternehmen voranzubringen.
Genau.
Und nicht irgendjemanden rauszuschmeißen, darum geht's ja nicht. Hast du vielleicht sonst noch einen Tipp, worauf man da achten könnte, sollte?
Also was vielleicht noch wichtig wäre, das kann ich auch aus eigener Erfahrung mitgeben, das Thema, wenn ich als Unternehmerkind ins Unternehmen komme und bei manchen Mitarbeitern von klein als, ja, du bist ja eh die Tochter und du warst ja mal, dein erster Ferialjob war da und du bist ja bei uns einmal da gesessen und auf einmal bist du die Führungskraft von ihnen. Ist natürlich eine massive Veränderung und da einfach wirklich auch hinzuschauen, die Mitarbeiter gut mitzunehmen in diesen Veränderungsprozess, zu sagen, okay, es wird sich einiges verändern, ich bin jetzt da, aber einfach da über Kommunikation, Klarheit die Mitarbeiter zu steuern, aber da auch wirklich hinzuschauen, also nicht einfach reingehen und als selbstverständlich anzusehen, sondern für die Mitarbeiter ist das einfach auch eine massive Veränderung, wenn jetzt eine neue Führungskraft reinkommt, egal wer. Und wenn es dann aus der Familie ist, ist das noch einmal was anderes. Und da birgt es natürlich schon die Gefahr für den Nachfolger, dass dann die Mitarbeiter so das Gefühl haben, ja, der kennt eh das Unternehmen und das ist eh alles selbstverständlich und man so ein bisschen im Dunkeln gelassen wird über so manche Dinge, die da passieren. Oder dass hinter dem Rücken gesprochen wird und man vielleicht nicht so als die Führungskraft wahrgenommen wird. Also das birgt schon mal noch sehr viel Risiken mit sich im Umgang mit den Mitarbeitern, dass man da sagt, okay, man findet da einen guten Weg, um wirklich zusammenzuarbeiten.
Hast du da vielleicht ein paar Tipps, was man dann wirklich so konkret tun kann, damit das nicht passiert? Oder vielleicht auch, wenn man das Gefühl hat, das passiert gerade, dass man da so ein bisschen gegensteuern kann?
Ja, ich glaube, da ist einfach so wichtig, es gibt meistens so ein Epizentrum, wovon das ausgeht. Also es sind in der Regel ja nicht alle Mitarbeiter, die irgendwie Vorurteile gegen einen haben oder die schlecht über einen reden. Und da einfach zu schauen, okay, aus welcher Richtung kommt das? Warum ist das so? Und dann ein Gespräch mit der Person führen und einfach einmal hinterfragen, was das Thema ist oder wie das Befinden ist und ob es ja Probleme gibt oder was auch immer, ja, einfach ein Gespräch zu führen, um zu schauen, ist da wirklich was und warum macht die Person das und da dann bestmöglichst die Person auf die Seite zu holen und zu schauen, dass die wieder wirklich ja nicht diese Dinge macht.
Ja, da alle so ein bisschen mitzunehmen. Ich glaube, das ist auch wieder ein Thema Kommunikation, hatten wir ja vorhin auch schon. Gerade wenn man irgendwo neu reinkommt und vielleicht, ich glaube, das ist auch ein Thema, dass ganz viele, ja, die generell neu irgendwo hinkommen haben, ne, und vielleicht auch einen Auftrag haben, Veränderungen zu bringen, da halt aufzupassen, dass man jetzt nicht reinkommt, wie du jetzt auch gesagt hast, so nach dem Motto, so und jetzt machen wir das, krempel ich mal hier alles um, sondern sich erstmal anzugucken, okay, was passiert hier eigentlich? Und wie du sagst, auch wenn man ins Familienunternehmen einsteigt und die Leute davon ausgehen, dass man weiß, wie es läuft, auch mal nachzufragen, wie läuft es eigentlich wirklich? Und auch so diese Frage, was würdest du denn ändern, wenn du was ändern könntest, finde ich auch immer noch spannend, die Mitarbeitenden zu stellen und zu sagen, wenn du könntest, was würdest du denn verändern und sich daraus dann auch, ne, die Leute mit einzubeziehen, ist, denke ich, auch noch so ein Punkt.
Ja, und wie gesagt, an alle Mitarbeitenden, die irgendwie einen Nachfolger kriegen, kann ich mitgeben, da offen zu sein und nicht alles für selbstverständlich hinzunehmen. Weil wenn ein neuer Kollege kommt, ja, unabhängig, ob es also außerhalb der Familiennachfolge, dann bemüht man sich ja auch, ihn onzuboarden und zu unterstützen und jede Frage zu beantworten. Und nur weil der Nachfolger aus der Familie kommt oder vom Chef her die Tochter oder der Sohn ist, ja, das dann für alles für selbstverständlich zu sehen, ist einfach falsch, ja, weil man ist zwar sein Leben lang mit der Firma konfrontiert, mit dem Unternehmen konfrontiert, aber man hat halt die Berufserfahrung nicht in der Firma. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da als Mitarbeitender, der so eine Führungskraft auf einmal bekommt, auch offen bleibt und neutral beurteilt, wie wenn das jemand wäre, der extern kommt, den würde man ja auch unterstützen und mit dem würde man ja auch offene Gespräche führen.
Sollte man meinen, ja.
Passiert auch nicht immer. Ja, hast du recht, aber...
aber ja, ich weiß total. Ja, klar, natürlich.
Aber das Risiko ist natürlich größer in der Familiennachfolge.
Voll, voll. Ja, weil man einfach davon ausgeht, ne, ist ja dein Unternehmen, beziehungsweise so nach dem Motto, ja, das kann dir ja dein Vater erzählen. So.
Genau.
Warum weißt du das noch nicht? Ist es da auch so ein Thema, dass man sich erstmal beweisen muss? Also beweisen im Sinne von, die Leute denken gar nicht, dass du es drauf hast? Oder ist es eher so, sie halten schon von vornherein zu viel von einem?
Also ich glaube, es sind mehrere Sachen. Also prinzipiell gehen sie ja davon aus, dass du alles schon kannst und alles schon weißt. Also das sicherlich, ja. Was auch so eine Gefahr ist, die dann schneller mal kommt. Und da ist eben die Zusammenarbeit zwischen Senior und Junior so wichtig. Der Senior hat es verboten und ich gehe zum Junior jammern. Es ist so klassisch das Mutter-Vater-Thema. Der Papa hat es verboten, ich gehe zu meiner Mama. Und das hast du dann in Unternehmen auch. Ja. Ganz oft, ja, dass dann, okay, beim Alten hat es nicht funktioniert. Schauen wir mal, ob der Junge da bereit ist, mich zu unterstützen bei dem Projekt oder dass wir da was verändern. Und das ist natürlich massives Konfliktpotenzial, wenn dann du sagst, okay, das machen wir und hin und her. Und dein Vater oder der Senior hat es dann einfach abgeschossen. Das kann dann zu massiven Problemen eben in der Beziehung zwischen Übergeber und Nachfolger kommen. Und deswegen ist das einfach ganz wichtig, dass man da abgestimmt ist zwischen den zwei Generationen.
Mhm, voll. Ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass sowas natürlich auch passieren kann. Ist es dann auch sowas, ich habe gerade überlegt, ob das auch so ein Thema Rollenklärung dann ist oder wie macht ihr das dann denn in dieser Übergangsphase? Weil irgendwann hat ja der Junior die Aufgaben vom Senior, aber eine Zeit lang sind sie ja beide da.
Das ist auch ein bisschen mentalitätabhängig, wer kann wie loslassen und wie wollen sie es auch. Also es gibt verschiedene Konstellationen. Entweder man sagt, klar, das ist mein Bereich und in diesem Rahmen kann ich machen, was ich will und darum kümmere ich mich als Nachfolger in der Generation. Einige haben es aber auch so gelöst, dass man sagt, okay, es hat zwar jeder seinen Bereich, die wichtigen Entscheidungen treffen wir aber noch miteinander. Es gibt regelmäßige Abstimmungsschurfix, wo wirklich nur wir zwei die Dinge besprechen, aber es gibt dann einen, der sozusagen den Hut auf hat und das Thema dann einfach auch exekutiert und sich darum kümmert, dass es umgesetzt wird. Also gibt es verschiedenste Varianten, aber auch da, je klarer das ist, für die Mitarbeiter auch, je klarer das ist, umso besser ist es.
Denkst du dann, ist es eh besser, wenn man so einen klaren Cut macht und einfach der Senior geht und der Junior übernimmt?
Also wenn das immer so leicht wäre, wir haben gestern über einen Klienten, den wir gerade betreuen, gesprochen und da ist dann irgendwie rausgekommen, ja, der Senior kann nicht loslassen, er hat auch keine Hobbys, also er weiß nichts mit seiner Zeit anzufangen.
Ja.
Und dann sucht man halt irgendwie und er möchte einfach auch noch gern und es ist einfach bei der Senior-Generation ganz viel Wissen da und er möchte gern noch mitwirken und mitarbeiten und dann sucht man halt, okay, Projekte, wo man vielleicht ihn einsetzen kann, die jetzt nicht im Operativen sind, wo man sagen kann, okay, auf strategischer Ebene oder eben das Thema Kundenbeziehung pflegen. Ja, das ist natürlich auch ein schwieriges. Wenn 30 Jahre der Senior mit mir gesprochen hat und die Verhandlungen geführt hat, dann weiß ich, wie der tickt. Und wenn dann auf einmal ein anderer kommt, kann das ganz anders ausschauen. Also da einfach zu schauen. Und manche Senioren sagen auch, die aus dem Unternehmen aussteigen, so, ich will eigentlich nichts mehr machen. Ich übergebe das meinem Sohn, meiner Tochter. Sie soll sich drum kümmern. Ich hab soweit Vertrauen, ist auch okay. Also auch da, das ist halt ein lebendiges Business, das Familienbusiness. Mhm. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Das ist nicht so wie, okay, ich bin raus aus den Unternehmen und hinter mir die Sinnflut, sondern das ist sehr personenabhängig, was gewünscht ist und ja, wobei es für die Nachfolger oft mal leichter wäre, sozusagen hinter mir die Sinnflut, wenn der Senior geht, aber
ja,
es ist wie gesagt typabhängig.
Ja, es hat wie immer kein One-Size-Fits-All, ne?
Genau.
Wie du sagst, wenn es denn nur so einfach wäre, ist auch meine Lieblingsantwort, kommt drauf an.
Kommt drauf an. Ja. Das hört man immer von den Juristen. Das ist alles Auslegungssache, es kommt drauf an.
Ja, es ist halt aber auch schwierig, ne, weil diese ganzen Dynamiken und Konstellationen da natürlich voll mit reinspielen. Also auch wenn ich mit Führungskräften, ich arbeite ja nicht mit Nachfolger, sondern mit neuen und jungen Führungskräften, auch da, ne, solange ich das Team nicht kenne, ist es natürlich super schwierig. Ich sehe ja dann auch immer nur eine Seite. Das kommt dann immer drauf an. Aber deswegen geht es ja darum, gemeinsam dran zu arbeiten und zu überlegen, ne, wie könnte das jetzt aus deiner Sicht in dieser Situation funktionieren und dann muss man halt gucken, auch was passiert. Und in deinem Fall, du bist ja sogar mit drin, das heißt, im besten Fall kennst du natürlich die beteiligten Parteien auch und kannst das zum gewissen Grad abschätzen oder redest vielleicht auch mal mit dem Senior im 1:1, je nachdem, wie er es aufgesetzt hat, dann macht dieses Verständnis davon, was könnte jetzt hierfür gut funktionieren und was sind so die Stellschrauben, an denen wir vielleicht rangehen können, auch nochmal einfacher, wie wenn man nur die eine Seite quasi hat. Weil das ist ja dann auch immer dieses, ich habe ja immer nur meine eigene Seite Und ich sehe ja auch mit meiner Brille da drauf. Und dann kann ich ja auch nur meine Brille an dich weitergeben. Und du kannst dann natürlich kritisch hinterfragen, mit welcher Brille gucken wir hier gerade drauf. Aber nichtsdestotrotz, die Antworten, die ich dir gebe, sind ja immer noch durch meine Brille.
Ja.
Auch wenn ich die mal ein bisschen anders aufziehe dann vielleicht. Aber es ist ja trotzdem noch meine Brille.
Ja, es bleibt die Sichtweise die eigene. Absolut richtig.
Ja. Total, total.
Aber es reicht schon allein, wenn ich das Verständnis habe, finde ich. Also wenn ich ein Verständnis habe, dass jemand das anders sehen kann, ist ja schon viel wert. Nicht nur ab meiner Sichtweise, sondern zu sagen, okay, ich verstehe, warum du das so siehst. Ja. Das ist schon mal eine gute Erkenntnis.
Ja, voll, voll. Ja, und ansonsten, also wenn man die nicht hat, dann kann man ja auch nicht viel machen. Dann kommst du ja nicht weiter.
Ja.
Dann sind wir wieder bei den verhärteten Freunden.
Ja.
Und bei der Explosion im Zweifelsfall.
Explosion und Eskalation, genau.
Ja, genau. Ja, und ich finde es so tragisch, ne, weil bei so Familienkonstellationen, wenn dann wegen dem Familienunternehmen diese Eskalation passiert, bleibt es ja eigentlich nie im Business. Mhm. Das überträgt sich ja immer nach Hause. Deswegen finde ich das so wichtig, dass du das jetzt machst, weil im Endeffekt rettet man dann im Zweifelsfall ja auch noch die Familie mit.
Ja.
Das ist halt einfach krass, was da so kaputt gehen kann an sowas. Nur an Erwartungshaltung oder nicht passierter Kommunikation im Endeffekt.
Bei uns ist ja das Unternehmen dann in Insolvenz auch gegangen, muss man sagen. Ja. Und bei uns ist nicht nur das Unternehmen kaputt geworden, sondern auch die Familie. Also mit der Seite meines Onkels, wo wir als Kinder gemeinsam Weihnachten gefeiert haben und unterm Christbaum gesessen sind und Geschenke ausgepackt haben, reden wir jetzt nichts mehr miteinander. Ja, also ich habe keinerlei Kontakt mehr und das ist halt schon das, was schade ist, dass dann die Fronten wirklich verhärtet waren und ja de facto abgebrochen waren und die Familie zerbrochen ist, auch daran. Ja,
ja, das ist genau das, was ich meine. Das ist einfach total blöd einfach. Hm. Und also ich finde es ein super schwieriges Thema. Ne, das ist einfach überhaupt nicht einfach, sowas zu übergeben. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, generell eine Übergabe ist nicht so einfach. Und das dann noch mit diesem ganzen System Familie dahinter. Aber umso wichtiger, dass man sich da diesen Support sucht, das, was du jetzt ja im Endeffekt auch machst, weil diesen externen Blick, das bringt einfach so viel. Ich habe auch schon mit mehrfach so Konflikte mitbekommen, ne, wo ich dann auch zum Teil als Mediatorin drin war und mit zwei Führungskräften. Im Endeffekt, wo es auch um so Rollenklärungsthemen und so Sachen gab und warum macht der das und warum macht der das nicht und so Sachen. Und wenn man da mal drüber redet, wie viel das einfach schon bewirkt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das klingt manchmal so banal, aber das ist es halt einfach nicht. Weil, wie du vorhin auch gesagt hast, man muss halt gucken, wo sind die Stellschrauben und worüber reden wir hier gerade. Und dann dann noch mit jemand anderem drin zu sitzen, das macht eine ganz andere Dynamik und macht das Gespräch ja meistens auch viel konstruktiver.
Ja. Und oft sind es ja wirklich Kleinigkeiten, ja. Also in Führungskräftekonflikten oder Mitarbeiterkonflikten, ja, sind es ja das wirklich irgendeine Mini-Geschichte, die dann so aufgebauscht wird, dass auf einmal eskaliert, ja.
Ja, Misskommunikation einfach. Ja. Ist einfach, ja, Kommunikation. Wir kommen immer wieder zurück zum Thema Kommunikation. Es ist einfach enorm wichtig und es will auch gelernt sein, ne? Also es ist auch nicht so ohne.
Ja, klar, klar zu sein, direkt Dinge anzusprechen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja, und nicht zu lange warten und unter den Teppich zu kehren.
Voll. Ja, gerade dieses zeitnahe, das sagt man ja auch bei Feedback, das trifft ja bei ganz vielen Kommunikationsthemen zu, ne, zeitnah. Und dieses Klarheitsding, ich finde das auch voll interessant, weil Klarheit ist bei voll vielen Leuten, merke ich immer wieder, damit konnotiert, dass das quasi negativ behaftet ist. Also wenn ich klar bin, bin ich quasi nicht gut. In irgendeiner Form, weil ich dann im Zweifelsfall überspitzt gesagt als Arschloch wahrgenommen werde. Dabei geht es ja gar nicht darum, ein Arsch zu sein, sondern einfach klar in der Sache zu sein. Aber du kannst ja trotzdem noch warm und normal und menschlich mit den Leuten kommunizieren. Und Klarheit im Endeffekt ist ja auch, das versuche ich immer dann noch dazu mitzugeben, also vor allem, wenn ich, ne, mit Führungskräften arbeite, die dann mit Mitarbeitenden reden, da die Kommunikation, dass die Klarheit den Mitarbeitenden dann was bringt. Also ich tue der Person ja keinen Gefallen, wenn ich ihr nicht klar sage, was Sache ist, aber trotzdem wertschätzend kommuniziere. Weil dann, wenn wir jetzt beim Feedback-Ding sind zum Beispiel, wenn ich jemandem nicht klar sage, was gerade das Thema ist oder auch nicht klar sage, was meine Erwartungen sind, dann kann ich auch nicht erwarten, dass nachher das zurückkommt, was ich brauche. Und ich kann mich auch nicht drüber beschweren, dass das nicht zurückgekommen ist, was ich brauche. Und wenn ich den Leuten nicht klar sage, was meine Erwartungen an sie sind, können sie da ja auch gar nicht reinwachsen. Das heißt, wenn ich irgendwas total schön rede, weil ich gemocht werden will, und ich sage nicht, dass, wenn man klar ist, nicht gemocht werden kann, weil ich glaube nämlich, wenn ich wertschätzend und menschlich kommuniziere und klar in der Sache bin, die Leute mich viel mehr mögen, weil sie mich A, einschätzen können und B, was mit meinen Aussagen anfangen können.
Absolut. Also ich habe da auch so ein Learning mal gehabt, 360-Grad-Feedback im Konzern. Ja. Du hast ja Leute angeben können, wo du dir Feedback einholen müsstest, aus jeder Ebene. Ja. Und ich habe mir die rausgesucht, wo ich, sage mal, jetzt nicht das beste Verhältnis hatte und wo es schon den ein oder anderen Konflikt gegeben hat. Und andere Kollegen haben halt die ausgesucht, also im Sinne, wie jetzt, das ist mein Work Buddy, ja.
Ja.
Ich muss sagen, dieses Feedback, was da rausgekommen ist, das war für mich so Gold wert, ja, weil du einfach andere Blickwinkel auch bekommen hast. Also gerade wenn es darum geht, okay, hole ich mir Feedback von jemandem, der mich sowieso mag, ja, wird das immer ganz anders ausfallen von jemandem, wo ich sage, okay, der ist ein bisschen kritisch gegenüber mir eingestellt. Und das ist das, was ich finde, das einen dann auch weiterentwickelt. Dinge, die man vielleicht selbst nicht so sieht, Dinge, wo man blinde Flecken hat, wo man anders wahrgenommen wird, wie man eigentlich sein möchte, Dinge, wo vielleicht andere recht haben, aber man selbst nicht so sehen will. Ja. Und das bringt viel mehr, dass man da wirklich hinschaut und diese kritischen Gespräche auch führt, wo es um Feedback geht und sich mal die Meinung von seinen Kritikern einholt.
Mega wichtiger Tipp auch an alle Führungskräfte oder an alle Leute eigentlich, dieses 360-Grad-Feedback mit Leuten zu machen, wo man schon mal einen Konflikt hatte. Mhm. Weil wie du sagst, daraus kann ich mich weiterentwickeln. Also mir den Bauch pinseln lassen kann ich von den Leuten, mit die ich gerne mag, ja auch so an der Kaffeemaschine. Ja, und ich muss auch sagen, ne, wenn man die Möglichkeit hat, so ein 360-Grad-Feedback zu machen, Feedback von meinen Workbuddies kann ich mir immer einholen. Die kann ich auch wirklich mal auch nach kritischem Feedback fragen, weil ich mir bei denen sicher bin, dass die das immer wohlwollend machen. Mhm. 360-Grad-Feedback ist ja nochmal, hat nochmal eine ganz andere, wie soll ich sagen, ja, nicht Dringlichkeit, aber ein ganz anderes Gewicht einfach im Konzern oder auch im Unternehmen. Weil jemand, mit dem ich schon mal einen Konflikt hatte, dem schreibe ich vielleicht nicht mal eine E-Mail, hey, kannst du mir mal Feedback geben? Aber das über so ein 360-Grad-Ding zu machen, das etabliert ist, kann man das auf jeden Fall mal ganz gut machen. Und meiner Erfahrung nach kommen da auch echt konstruktive Sachen bei raus.
Absolut. Und ich habe es auch mit einer Kollegin, mit einem Workbuddy von mir, ja, die es auch gemacht hat, dann so ein bisschen verglichen, ja. In der Länge der Antworten, ja, also von meinen Kritikern, da ist viel mehr Input gekommen, wirklich guter Input, ja, wie von denen, die du sagst, okay, das ist eh, sind mir eh gut gesonnen, ja, da steht halt eh alles super und passt schon und eine nette Kollegin und gute Zusammenarbeit und solche Sachen, ja. Die dich aber unterm Strich dann beruflich nicht weiterbringen.
Ja, voll, voll. Und darum geht's ja, ne? Ich glaube, das wird auch oft vergessen bei diesen 360-Grad-Feedbacks.
Ja.
Aber ja. Oh, mega spannend. Voll viele Themen, die du jetzt gesagt hast, ne, die wir zwar spezifisch auf die Unternehmensnachfolge besprochen haben, gelten ja auch für andere Führungskräfte, die gar nicht so in Unternehmensnachfolge machen. Also gerade das Thema Erwartungshaltung, Rollendefinition, immer super wichtig, wird auch voll oft übergangen, finde ich. Und auch was du am Anfang gesagt hast, diese Zieldefinition, möchte ich überhaupt Führungskraft sein?
Mhm.
Das ist auch so ein Thema.
Das geht auch für jeden Job, den ich antrete. Okay, ist es wirklich das, was ich machen möchte? Oder ist es das, was mich erfüllt? Das sehe ich mich einfach in dieser Führungsfunktion oder in dieser Rolle. Mhm. Möchte ich das einfach, ja, das immer sagen, ist das mein Ziel?
Und da musste ich vorhin kurz innerlich ein bisschen lachen, weil Familienunternehmen haben wir, weil du vorhin gemeint hast, ne, ist es halt, weil der Papa das immer gesagt hat, dass ich halt der Nachfolger bin, deswegen werde ich jetzt Nachfolger. Und ich glaube, dass ganz viele Leute, die Führungskraft werden wollen, auch den Papa im Ohr haben, der von einem möchte, dass wer Führungskraft wird, aus welchen Gründen auch immer, oder ein anderes Familienmitglied. Aber dass ganz oft dieser Push, Führungskraft zu werden, weil das noch so dolle mit Status und Anerkennung belegt ist, und Erfolg und wie man Erfolg vielleicht auch in dieser früheren Generation gemessen hat, dass da halt voll viel mitkommt und dass man manchmal auch richtig unbewusst, man denkt, man möchte selber Führungskraft werden, aber wenn man das mal aufarbeitet, checkt, nee, Mein Vater wollte immer, dass ich Führungskraft werde. Also das ist
ja,
ganz viele Leute betrifft.
Weil da einfach noch, wie du richtig sagst, das Thema Führung ist Status, Führung ist Macht, das ist ein Titel. Ja. Ich bin der Chef des Unternehmens, die Chefin des Unternehmens. Aber Führung heißt für mich so viel mehr. Es ist einfach nicht nur die Kontrolle zu haben über Menschen oder Mitarbeitende und auch nicht das Thema, immer Recht haben zu müssen, weil ich an der obersten Spitze eines Unternehmens stehe, ja. Sondern da geht es darum, es geht Verantwortung zu übernehmen. Es geht darum, oft unangenehme Entscheidungen zu treffen, ja, auf Personalebene gerade das, wenn es Mitarbeiter kündigen musste, ja, weil es vielleicht finanziell gerade nicht so gut läuft, ja, oder aus anderen Gründen. Es geht darum, Menschen und dem Unternehmen Orientierung zu geben. Ja. Man muss Konflikte aushalten können. Ja. Also das sind ja alles keine leichten Themen. Das muss einem bewusst sein, dass es nicht das ist, okay, ich bin jetzt der Chef, bin der Führungskraft, stehe ganz oben in der Kette und habe den gewissen Status und ihr seid alle sozusagen, müsst das machen, was ich mir. Nein, das ist es heutzutage eben nicht mehr.
Mm, voll, mega wichtiger Punkt, ja. Weil wir da gerade bei dem, was zur Führung gehört, sind und gerade auch so ein bisschen beides noch zusammengeführt haben, hast du einen Rat, den du jemandem geben würdest, der generell auf Führungskräfte passt und sonst auch gerne einen, den du jemandem mitgeben würdest, der in ein Familienunternehmen gehen soll?
Also ich glaube, für mich der wichtigste Punkt, und das habe ich aus meinen eigenen Learnings die letzten Jahre miterlebt, ist einmal zu klären, was will ich? Was will ich wirklich, was will ich machen, was will ich beruflich machen und macht mich das, was ich beruflich mache, glücklich? Es wird nicht jeder Tag glücklich sein, ja, und auch wenn du vermeintlich das gefunden hast, was dich glücklich macht, wirst du Tage haben, wo du zweifelst, ja. Aber ist es das, was ich möchte? Das ist einmal so die erste Überlegung, die man dazu haben sollte. Und dann ist, glaube ich, auch noch immer für mich ein wichtiger Punkt dieses Thema der Weiterentwicklung. Immer zu schauen, okay, passt das, wo ich aktuell bin? Muss ich was ändern? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich meine Führungsqualitäten weiterentwickeln? Wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln? Wie kann ich das Unternehmen auch weiterentwickeln? Also diese Weiterentwicklung, nicht auf dem Status quo zu bleiben, ist auch eins meiner Ansprüche an mich selbst, an mein Unternehmen und ist, glaube ich, was in dieser volatilen und flexiblen und schneller werdenden Welt absolut wichtig ist, dass man da flexibel und anpassungsfähig bleibt. Und all jene, die Nachfolger sind in einem Familienunternehmen, die für sich die Entscheidung getroffen haben, ja, ich möchte das Unternehmen behalten, kann ich nur mitgeben, haltet's durch. Es wird schwierige Zeiten geben, es wird Konflikte geben. Es braucht viel Veränderungskultur in einem Unternehmen, weil einfach auch der Markt und die allgemeine Welt in Veränderung steckt und da einfach dran zu bleiben. Und der Vorteil ist, wenn man ein bestehendes Unternehmen bekommt, man hat einfach schon ein gewisses Kundenklientel, man hat einen Markt, man hat schon eine gewisse Struktur, man kann verändern. Wenn ich jetzt ein Startup gründe, fange ich bei null an und habe einfach nichts und ist deutlich schwerer, das in ein solides Unternehmen zu verwandeln. Das heißt, all jene, die den Background eines Familienunternehmens haben, ja, nützt es, steckt eure Kraft hinein und macht es, auch wenn die Väter oder die Mütter oder die übergebende Generation sagt, ja, das haben wir schon immer so gemacht und das bleibt auch so. Nein, macht es, ändert es, es ist im Schluss euer Unternehmen, ihr könnt es gestalten, vielleicht nicht alles gleich machen, aber unterm Strich, es wird euch was in die Hände gelegt und das anzunehmen und weiterzuentwickeln ist doch ein sehr schönes Geschenk, was man von seinen Eltern bekommen kann und deswegen dranbleiben und das weiterentwickeln, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Mega gut. Danke dir. Danke dir, Ingrid, dass du im Podcast gekommen bist und so offen auch über deine Erfahrung und über deine Arbeit gesprochen hast. Magst du gerne noch mal kurz erklären, wie man denn mit dir zusammenarbeiten kann?
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch super Spaß gemacht, über das Thema zu reden. Ich glaube, man merkt es auch, es ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Bei mir gibt es verschiedene Möglichkeiten, zusammenzuarbeiten, also 1:1 Coachings oder ich launche auch demnächst ein Gruppenprogramm, wo wir einfach Nachfolger zusammenkommen und in regelmäßigen Online-Calls sozusagen die Themen, die uns alle in der Nachfolge beschäftigen, besprechen und habe auch immer mal wieder Keynotes oder Vorträge zu dem Thema Nachfolge. Also am besten einfach auf LinkedIn folgen und da sind dann alle Infos zu meinen Auftritten und zu meinen Programmen drin.
Perfekt. Das packe ich natürlich alles in die Shownotes, die Links zu deinem Profil und deiner Website und alles, was man sonst noch so zu dir wissen muss. Und danke dir, dass du da warst und das alles mit uns geteilt hast.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Was für beeindruckende Insights, die Ingrid da geteilt hat. Ich finde es einfach so anspruchsvoll, ein Familienunternehmen zu übernehmen, weil da ja so viel mehr dran hängt als nur das Unternehmen. Wie man ja bei ihr auch gesehen hat, geht da im Zweifelsfall einfach eine Familie dran kaputt. Und umso schöner finde ich es, dass Ingrid es sich jetzt zur Aufgabe gemacht hat, andere NachfolgerInnen dabei zu unterstützen und diesen Prozess zu begleiten, damit es ihnen eben nicht so geht wie ihr. Und wie immer lässt sich total vieles auch auf Führung generell übertragen. Vor allem der allererste Schritt eben, den alle angehenden Führungskräfte gehen sollten, aber so oft übersehen. Und zwar die Frage, will ich überhaupt wirklich Führungskraft werden? Und wenn ja, wieso? Wenn dir die Folge gefallen hat und du jemanden kennst, der genau von solchen Erfahrungen profitieren würde, dann teile sie doch direkt mit dieser Person. Alle Infos zu Ingrid und ihrer Arbeit findest du in den Shownotes. Ich freue mich über eure Bewertungen und ein Abo. Wenn du Vorschläge für Interviewgäste, Themenwünsche oder Feedback hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail unter futureleaderspot@monafries.de. Ansonsten findest du mich auf LinkedIn und auf Instagram @monafries. Alle Links dazu sind in den Shownotes. Danke fürs Einschalten, alles Gute und bis zum nächsten Mal.